Ich denke, das ist ein Job, den man macht, weil man sagt, ich bin neugierig, ich bin interessiert, ich will vor allen Dingen mehr rausfinden und für die Gesellschaft arbeiten.
Ja, Forscherinnen und Forscher werden aber dann von der Gesellschaft mitunter bestraft dafür, dass sie ihren Job machen. Es gibt immer mehr Anfeindungen, Hass und Gewalt gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Warum das so ist, ja, darum geht's jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
Wenn ein Historiker seine Einschätzung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abgibt und dafür Morddrohungen bekommt oder auch eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die ihre Haltung zur Bekämpfung der Klimakrise veröffentlicht und auch dafür Morddrohungen bekommt, dann stimmt hier offensichtlich was nicht. Das sind zwei krasse Fälle, die einfach zeigen, womit Forschende rechnen müssen, wenn sie ihre Arbeiten veröffentlichen.
Ja, Shitstorms, Beleidigungen oder sogar Gewalt, Anfeindungen, die nehmen nicht nur zu, sie werden auch heftiger. Das ist die erste Bilanz der deutschen Beratungsstelle SciComm Support. SciComm Support, das ist so eine Anlaufstelle, die die Forschenden in solchen Fällen unterstützt. Gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und naja, diese erste Bilanz, die ist schon ziemlich ernüchternd. Deswegen sprechen wir drüber und sprechen auch drüber, was man tut, wenn man mit solchen Anfeindungen konfrontiert wird. Und das machen wir mit Hanna Schmidt-Petri. Sie ist Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Uni Passau. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Jenny hat gerade schon so ein, zwei Beispiele genannt. Lassen Sie das nochmal klar machen. Was sind das für Anfeindungen, mit denen es Menschen in der Wissenschaft zu tun haben? Vielleicht haben Sie da auch noch das ein oder andere Beispiel, das es deutlich macht.
Ja, also generell, glaube ich, muss man trennen, weil es natürlich häufig Anfeindungen sind, die sich wirklich gegen die Person richten, also eben nicht gegen den Inhalt, das ist auch keine sachliche Diskussion, sondern wirklich ad hominem Attacken, sodass die Person dann persönlich beleidigt wird, beschimpft wird, auch bedroht wird. Das kann dann auch bis zu Bedrohungen in der Offline-Welt tatsächlich gehen, dass man Briefe ins Büro bekommt oder irgendwelche Zettel an die Tür gepinnt werden oder einem Menschen dann vielleicht sogar auflauern. Und oft geht es natürlich dann darum, also den Menschen wirklich zu bedrohen und eben die wissenschaftliche Kompetenz und die Glaubwürdigkeit anzugreifen.
Hm. Spielt das Thema da eine Rolle? Also weiß man als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, wenn ich mich hier in dem Themenbereich bewege und ich mache eine Veröffentlichung, dann ist klar, dass ich einen Shitstorm bekomme oder mit Drohungen rechnen muss?
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, leider sagen, dass jede öffentliche Äußerung zum Ziel von Hate Speech werden kann, weil irgendjemand das rausgreift oder sich daran stört. Wahrscheinlicher ist es tatsächlich in sehr gesellschaftlich kontroversen Themenfeldern und politisierten Debatten, wie beispielsweise jetzt dem Klimawandel oder die Debatte über das Gendern. Mhm. Und vor allem eben auch bei Themen, die sehr stark mit Ideologien oder mit der persönlichen Identität verknüpft sind von den Personen. Und da zeigt sich eben auch schon, dass viele Angriffe politisch motiviert sind. Also von Personen, die sich durch die Wissenschaft oder wissenschaftliche Erkenntnisse in ihren Interessen irgendwie gestört fühlen. Und es zeigt eben auch wiederum, dass es da nicht um eine sachliche Debatte geht, sondern um andere Motive letztendlich.
Warum machen Menschen das? Also Sie haben es eben schon angedeutet, es sind keine sachlichen Diskussionen, häufig keine sachlichen Argumente. Was sind dann die Motivationen hinter solchen Anfeindungen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es häufig politische Motive sind oder Personen sich eben persönlich in irgendeiner Form getriggert fühlen, ihren Lebensentwurf irgendwie angegriffen fühlen, sich in irgendeinen persönlichen Wertvorstellungen angegriffen fühlen und das dann dazu führt, dass sie so reagieren. Und dann ist online natürlich der Kanal relativ schnell verfügbar. Also ich kann natürlich sehr schnell reagieren, ich kann sehr schnell antworten. Das ist relativ einfach, in Anführungszeichen, was natürlich manchmal positiv ist und in den Fällen sehr negativ ist. Und dadurch geht es natürlich dann auch sehr schnell, dass ich da eine Person angreifen kann.
Könnte man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass man nicht unbedingt als Person in der Wissenschaft so präsent ist in Social Media? Man könnte ja auch Forschungsergebnisse auf anderen Wegen teilen.
Ja, auf der anderen, also das stimmt, machen ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch. Auf der anderen Seite wird sehr viel Information genutzt über Social Media. Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Kanal, um sich zu informieren. Das heißt, eigentlich wäre es natürlich schon wünschenswert, dass die Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse dort auch präsent sind. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass auf die meisten Posts, die man absetzt, kriegt man eigentlich entweder gar keine Reaktion oder ja durchaus auch positive Reaktionen. Mhm. Und ich glaube, dann ist so ein bisschen die Frage, wie. Also man muss sich, glaube ich, sehr gut überlegen, auf welcher Plattform man aktiv ist, weil sich die Plattformen da auch durchaus unterscheiden und zum Beispiel auf LinkedIn ein deutlich positiveres Klima in der Regel zumindest herrscht als jetzt auf X. Und dann kann man sich natürlich auch ein bisschen überlegen, was macht man dort? Also tritt man immer als Einzelperson wirklich in Erscheinung oder postet man vielleicht auch eher was mal über den Kanal der Institution, sodass man da die Organisation auch noch im Hintergrund hat? Das wäre vielleicht manchmal auch noch eine Möglichkeit zum Beispiel.
Das wäre dann so ein bisschen das Thema Prävention. Wenn ich jetzt Anfeindungen bekommen habe als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, wie gehe ich damit um? Reagiert man darauf oder lässt man es lieber bleiben? Löscht man es oder nicht? Also was empfehlen Sie da strategisch?
Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich verdeutlicht, dass man nicht allein ist, auch wenn sich es natürlich im ersten Moment vielleicht so anfühlt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich Unterstützung und Hilfe holt, sei es jetzt im persönlichen Umfeld natürlich, aber eben auch bei solchen Stellen wie SciComm Support oder auch bei Organisationen wie HateAid, weil die können einem immer helfen und auch beraten, wie man am besten reagiert. Dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, die Beiträge immer zu melden. Man kann die entweder melden nach den Community-Standards auf der Plattform oder nach dem europäischen Recht, nach dem Digital Services Act. Und das ist, glaube ich, hochrelevant, weil das der einzige Weg ist, eben auch wirklich rechtlich gegen die Hater vorzugehen. Aber auch dabei unterstützen die Beratungsstellen. Und man kann natürlich überlegen, auch eine Kommentarfunktion oder Ähnliches einzuschränken, um einzelne Nutzerinnen da zu blocken. Und bei Gegenrede ist natürlich wichtig, um sich zu positionieren, um auch vielleicht auch die Community zu aktivieren oder gerade die stillen Mitleserinnen. Aber da muss man sich natürlich tatsächlich so ein bisschen überlegen, ob man den Shitstorm dann nicht dadurch noch anheizt. Aber auch dabei können die Beratungsstellen unterstützen.
Anfeindungen in der Wissenschaft nehmen zu, werden heftiger, online, aber eben auch offline, werden Forschende attackiert, häufig, wenn sich Menschen in ihren Interessen gestört fühlen durch die Ergebnisse, die die Forschenden veröffentlichen. Dazu war das Hanna Schmid-Petri. Sie ist Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Uni Passau. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.